Deutschlandfunk, Freistil.
Das Kopftuch ist zum politischen Symbol geworden, sei es für den Kampf um Religionsfreiheit, für die Erhaltung von Sittlichkeit und Ehre der muslimischen Frau oder als Herrschaftsinstrument, um Frauen und Mädchen zu disziplinieren. Dabei ist das Kopftuch in vielen Kulturen zu finden, auch in solchen, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Hören Sie jetzt das Feature »Ein Stück Stoff – Kleine Kulturgeschichte des Kopftuchs« von Regina Kusch und Andreas Beckmann.
Das Kopftuch, ein Kleidungsstück.
Das Tuch ist so ein Viereck, ist quadratisch und dann macht man es halt so ein Dreieck und dann steckt man es vorne mit der Nadel am Hals fest und den Rest kann man binden, wie man möchte eigentlich. Also ich habe meistens eine Nadel dran, höchstens zwei.
Das Kopftuch, ein Instrument der Unterdrückung.
Diese Geschichte, Männer wollen bestimmen, wie Frauen sich anziehen, jetzt egal, ob sie sich bedecken oder nicht bedecken, die hat eine ganz lange Tradition.
Das Kopftuch, ein Symbol, das vor allem missverstanden wird.
Plötzlich hat man das Gefühl, haha, jetzt kann man die auch noch erkennen, die armen, bevormundeten Frauen, jetzt haben sie nämlich alle ein Kopftuch an. Das ist doch absurd.
Das Kopftuch, ein modisches Accessoire.
Brigitte Bardot sieht natürlich immer toll aus, auch mit Kopftuch.
Die älteste historisch bekannte Figur mit Kopftuch ist ein Mann. Alle Welt kennt die berühmte Goldmaske des ägyptischen Königs Tutanchamun, dessen junges Gesicht von einer goldblau gestreiften Kopfbedeckung umrahmt wird. Dass diese Kopfbedeckung ein Tuch ist, sieht man erst, wenn man es weiß. In der wissenschaftlichen Literatur wird sie mit dem altägyptischen Wort Nemes beschrieben. Und das heißt Kopftuch, erklärt die Berliner Textilhistorikerin Simone Kämmerich.
Es gibt unheimlich viele Varianten, wie man ein Kopftuch tragen kann. Diese Form der Tragweise kommt nicht mehr vor. Das ist wirklich einmalig in Ägypten. Und zwar sind das halt die überlappenden Spitzen hier vom Kopftuch, die bis über den Kragen fallen. Und wenn man das Ganze hinten sieht, sind die Enden hier zu einer Art Schwanz zusammengefasst. Und das ist eine ganz besondere Art des Tragens. Ich denke, hier wiederholt sich der Bart von vorne optisch.
Das Schönheitsideal der Zeit hieß Ausgewogenheit. Der Lidstrich um die Augen findet seine Fortsetzung in der Gestaltung des Kopftuchs.
Wenn man hier die Augenpartie, die ausgezupft war, und diesen Kujol, einen Kajalstift oder die Umrahmung dieser Augen fast bis zu den Ohren sieht, ist dieses Teil hier als Kopftuch fast eine Weiterführung. Und ich denke, daher kommt also auch dieses Streifenmuster mit. Also es ist eine Verbindung, es ist eine Einheit, die hier dargestellt wird dadurch.
Das Kopftuch vollendet die Schönheit des jungen Tutanchamun. Es hebt ihn hervor aus der Masse der Menschen im auch damals schon volkreichen Ägypten. Es adelt ihn.
Das war so, dass die einfachen Sklaven sich garantiert gar kein Kopftuch leisten konnten, weil Stoff war was Wichtiges und je mehr Stoff man auch besaß, desto privilegierter war man. Das gilt auch übrigens nachher für die Römer und auch für die Griechen. Also es war eine Auszeichnung, ein Kopftuch zu tragen, eine Besonderheit.
Mit Hilfe eines Kopftuches konnte sich der Herrscher zudringlichen Blicken entziehen. Um 1300 vor Christus, also zu Lebzeiten Tutanchamuns, war das ein Privileg, und zwar nicht nur in Ägypten.
Die meisten Menschen trugen nichts weiter am Leib als einen Lendenschurz. Wer darüber hinaus noch ein bisschen Stoff übrig hatte, der bemühte sich in vielen Kulturen daraus eine Sichtblende für das Gesicht zu schneidern, erklärt der Ethnologieprofessor Thomas Hauschild von der Universität Tübingen.
Alle Kulturen der Welt sind ja herausgewachsen aus den Kulturen, die doch vornehmlich Ackerbau getrieben haben und Viehzucht. In diesen Kulturen haben die Menschen noch sehr eng zusammengelebt und dann hält man das oft gar nicht aus ohne so eine Sichtblende. Dann möchte man nicht dauernd ins Gesicht geblickt werden, abgeschätzt werden, taxiert werden von Menschen, denen man täglich immer wieder begegnet.
Wer seinen Kopf verhüllen konnte, besaß ein entscheidendes Stück mehr Privatheit oder Intimität. Das verlieh eine besondere Aura. Und weil schon damals eher Männer nach hohen Positionen strebten, waren sie die Ersten, die ihr Haupt verhüllten.
Nicht nur im alten Ägypten. In vielen frühen Kulturen bedeutete das Kopftuch eine Erhöhung oder sogar metaphysische Überhöhung des Individuums. Eine auffällige Bekleidung des Kopfes deutet auf eine besondere Beziehung nach oben hin, und das bis heute. So sieht Thomas Hauschild die Mitren der Bischöfe und Kardinäle, die steil in die Höhe weisen. Ähnliches gilt für die hochgezogenen Mützen der Militärs. aber auch für die zahlreichen Tücher und Schleier, die Frauen in fast allen Gesellschaften des Okzidents wie des Orients im Laufe der Zeit über ihre Haare gelegt haben.
Das ist ganz eigenartig. Der Schleier ist etwas, ja, was den Menschen niedersenkt sozusagen. Der wird ja auch von einer Körpersprache begleitet, die eher eine Sprache des sich zu Boden begebens ist, des sich Bückens. Und das ist eine ganz bestimmte Position, in der man sich dann einer übermächtigen Persönlichkeit, Gott, nähern kann. Auf der anderen Seite, wenn man sich Schleier mal genauer anschaut und auch die christliche Tradition des Schleiers mit einbezieht, sieht man, dass es ja auch wie so ein Segen von oben kommt. Dies ist ja über den Körper gelegt von oben und soll auch Kontakt nach oben hin herstellen. Es gibt auch übrigens auch im muslimischen Bereich Schleierformen, die den Kopf leicht erhöhen. Und den Kopf in der Art leicht zu erhöhen, das ist ein Merkmal, das ganz viele alte Trachten haben. Und viele muslimische Frauen, die bestätigen das, dass sie durch Fasten, durch Beten, durch diese glatte, weite, weiche, oft aus sehr kostbarer Seide bestehende Bekleidung sich herausgehoben und hochgehoben fühlen in ihrer sozialen Umgebung.
Wenn heute immer mehr Muslimas ihren Kopf bedecken, ihre Haare verhüllen und Teile des Gesichts verschleiern, dann hat das häufig auch mit Selbstinszenierung zu tun.
Ist wahrscheinlich noch hinten zu lang, glaube ich. Ne? Aber das macht man. Und wo wir jetzt den Knopf... da. Nein, hier auch genau auf diesem Punkt, wo die beiden...
Seit der keltischen Geschichte habe ich jetzt zum ersten Mal wieder was Grünes auf dem Kopf.
Aber ist gut, ne? Oder?
Ja.
Bisschen ungewohnt. Aber hier ist eine Falte.
Ja.
Hier habe ich was eingesteckt.
Ja, das muss dann in Ordnung gemacht werden. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Wie das andere blaue. Machen Sie das jetzt noch in Ordnung, dann kann ich es gleich mitnehmen.
Und den Knopf.
Und den Knopf. Oder ich komme nochmal.
Die zierliche Frau steht vor dem Spiegel und zupft an einer grünen Kopfbedeckung, die weder Hut noch Kopftuch ist. Emil Algan kommt regelmäßig in das kleine Hutgeschäft der Modistin Susanne Gäbe in einer Seitenstraße des Berliner Kurfürstendamm. Sie suchte eine Alternative zum Kopftuch. Es kam zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Die beiden Frauen haben inzwischen gut 15 Kappen, Hauben und Mützen entworfen. In Bordeaux, Stahlblau und Grün, aus Filz, Wolle oder Jersey, kombiniert mit Schals und Tüchern. Ihrer Fantasie haben sie dabei freien Lauf gelassen. Hauptsache Haare, Ohren und der Hals sind bedeckt.
Das ist ein Stoff, den ich aus Irland mitgebracht habe, ein bestickter, den wir hier krampfhaft gesucht haben und nicht gefunden hatten. Dann habe ich noch einen anderen Stoff gekauft, einen sehr geheimnisvollen aus dem KDW. Dieser Stoff hat uns ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil der sich irgendwie eigenständig gemacht hat, das sehen wir gleich. Und hier haben wir experimentiert noch mit diesem Schal, der war erstmal gerade gewesen und haben wir gesehen, dass passt nicht zu dem Stoff. Das ist ein fester Stoff, der so ein bisschen anders fällt als ein leichter Stoff. Und haben wir uns gedacht, ja, schneiden wir den entsprechend der Körperform zurecht. Und hier fehlt noch der Druckknopf.
Ja, das probieren wir jetzt.
Ja.
Also ich muss hier noch einen Stich machen, damit hier alles bedeckt ist.
Emil Algan ist gläubige Muslima, Vorsitzende des Kreuzberger Islamischen Frauenvereins, sechsfache Mutter und immer in Eile. Seidenkopftücher zu bügeln und sie aufwendig mit Nadeln um den Kopf zu drapieren, nennt sie vertane Zeit. Deshalb kam sie auf die Idee, eine Art Kopftuchersatz zu entwerfen, den man einfach nur überzieht, wie eine Mütze.
Das hier und das und übrigens das, das ist unser allererstes Modell gewesen, das sind die Schlupfmodelle. Weil diese Dinger, die jetzt Frau Gäbel alle angefertigt hat, haben nämlich einen wichtigen Aspekt, den ich auch gewünscht habe, weil ich ja so viele Kinder habe und wenig Zeit habe, dass sie einen praktischen Aspekt berücksichtigen sollen, weil die üblichen Kopfbedeckungen, also die Kopftücher, die Seidentücher von unseren muslimischen Mädchen und Frauen, erfordern erstmal ein Untertuch, damit das obere Seidentuch nicht wegrutscht und dann muss das alles befestigt werden mit Nadeln, mit Stecknadeln, mit Sicherheitsnadeln und das sind nicht wenige. Und das ist eine ständige Fummelei und wenn sie dann draußen sind und es ist sehr windig, dann kann ihnen das alles verrutschen und sieht alles dann anders aus. Also verliert seine ursprüngliche Form. Und diese Modelle, ja, es ist praktisch und es ist formstabil.
Auf das Kopftuch verzichten will Emil Algan nicht. Das wäre für sie dasselbe, wie mit einer Glatze rumzulaufen.
Ich bin daran gewöhnt. Ich habe angefangen mit der Kopfbedeckung mit Beginn meiner Pubertät, mit 12,5. Und seitdem trage ich das. Es hat also für mich auch einen Gewöhnungseffekt bekommen. Und das hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen bei mir. Aber es ist für mich kein Zwang. Ich mache es freiwillig und ich freue mich darüber, dass ich schön bin. Und dass ich damit auch andere Menschen anspreche, weil ich finde, als Gläubige nicht in der sozialen Verantwortung für Kommunikation zu sorgen, für positive Kommunikation und die Leute nicht abzuschrecken und zu verängstigen, ja, mit extremer Fremdheit.
Anfangs hat Emel Algan ihren ganzen Mut zusammennehmen müssen, wenn sie in ihrem extravaganten Outfit durch die Straßen ging.
Es ist was anderes, es ist was Einmaliges, niemand trägt es, niemand hat es, niemand kennt es und dann sind sie plötzlich auf der Straße und dann gucken sie natürlich. Komischerweise sind die Reaktionen von der nicht-muslimischen weiblichen Bevölkerung da, eine positive Reaktion, und von den muslimischen, die sind irgendwie blind. Die scheinen Tomaten auf den Augen zu haben, die reagieren gar nicht. Oder es ist vielleicht Neid. Sowas gibt es ja auch unter Frauen.
Für ganz strenge Muslimas ist Emel Algans farbenfrohes Auftreten schon eine Provokation. Sie glauben, dass Frauen nur gedeckte Töne wie schwarz, braun oder grau erlaubt sind. Doch wenn sie sich in solche Farben hüllen, in Umhänge und Schleier, die gerade noch einen Schlitz um die Augen freilassen, dann werden sie ihrerseits in westlichen Gesellschaften zunehmend zu einer Provokation.
Warum eigentlich? Warum die heftige Debatte um das Kopftuch? Warum der Ruf nach einem Verbot? Das hat sich die Berliner Journalistin Heide Österreich gefragt. Eine mögliche Antwort gibt sie in ihrem Buch »Der Kopftuchstreit«. Es ist die Angst vor der Parallelgesellschaft der Einwanderer. Die Frauen mit Kopftuch sind eines der auffälligsten Zeichen dafür, dass diese Parallelgesellschaft sich längst etabliert hat. Und dann wollte mit Ferreshta Ludin auch noch eine von ihnen Lehrerin werden und mit Kopftuch unterrichten. Da kam bei manchen die Befürchtung auf, so Heide Österreich, Abgesandte des Fundamentalismus könnten bald deutsche Schulen unterwandern, um ihre Auffassung vom Islam zu verbreiten.
Es gibt ja ganz Strenggläubige, die geben zum Beispiel Männern nicht die Hand und die wollen nicht, dass ihre Töchter beim Sportunterricht mitmachen, weil da müssten sie vielleicht Kleidung tragen, indem man die Körperkonturen sehen könnte und die könnten dann die Jungs sehen oder so. Oder die wollen nicht, dass die Mädchen schwimmen gehen. Denn die Angst ist eine Angst, dass die Frauen Mädchen sozusagen in so eine Rolle wieder reindrängen. Oder dass die sowas sozusagen in die Mädchen hineinprojizieren und die Mädchen sich dann auch dementsprechend verhalten.
Feministinnen schlugen als erste Alarm. Eine ganze Generation von Einwanderertöchtern solle indoktriniert werden. Denn hinter den Frauen stünden fundamentalistische Prediger, die in Hinterhofmoscheen nicht nur Hass auf den Westen oder auf Juden schürten, sondern auch die Unterwerfung der Frau unter den Mann propagierten. Und die schon jetzt durch die Ausländerviertel zögen und Vätern dafür Geld geben, dass sie ihre Töchter zu ihnen in den Religionsunterricht schickten und von ihnen verlangten, ein Tuch zu tragen. Denn das Kopftuch, so die Frauenrechtlerinnen, gelte für sie als das Zeichen, das die Frau setze, um zu zeigen, dass sie sich in ihre Rolle füge. Für die Feministinnen bedeutet das Tragen eines Kopftuches deshalb ein Gehorsamsversprechen an die Männerwelt.
Und diese Bedeutung, die ihm von den Feministinnen vor allen Dingen gegeben wird, von den Männern, den Frauen aufgedrückt, um ihnen ihre untergeordnete Position zuzuweisen, das ist eine sehr starke Bedeutung. Das ist die Deutung der Islamisten. Das würden die so nicht sagen, aber das ist ganz klar so, denn die Islamisten sind interessiert daran, die Frauenrechte einzuschränken. So, und dazu gehört bei denen das Kopftuch. Das kann man überhaupt nicht wegdiskutieren. Nur wenn eine Frau sich dieses problematische Symbol zu eigen macht, um damit etwas ganz anderes auszudrücken, dann ist es interessant, finde ich.
Denn dann wird es widersprüchlich. Dann findet man Frauen, die sich bewusst als Muslima kenntlich machen wollen und trotzdem keine verschüchterten Mädchen sind, die tun, was Väter oder Brüder ihnen vorschreiben. Dann trifft man zum Beispiel auf Schülerinnen wie die 17-jährige Merve, die keine Außenseiterin ist, die gute Chancen hat, das Abitur zu machen und die dennoch keinen Schritt vor die Tür setzt, ohne sich vorher ein Kopftuch aufzusetzen.
Das Tuch ist so ein Viereck, ist quadratisch und dann macht man es halt zum Dreieck und dann steckt man es vorne mit der Nadel am Hals fest und den Rest kann man binden, wie man möchte eigentlich. Also ich habe meistens eine Nadel dran. Höchstens zwei. Auf der Stirn, das ist so ein kleines, wie so ein Kopftuch eigentlich, weil man, da sind halt hinten so zwei Bänder, mit denen man das festmacht. Wie so ein Piratentuch. Nur ein bisschen praktischer gebunden halt hier mit so einem Gummi und sowas. Das mache ich einfach so über die Haare und dann rutscht es nicht.
Hast du lange Haare da drunter?
Schulterlang.
Dann bist du aber mit Frisieren morgens schon relativ lang beschäftigt, ne?
Nee, eigentlich nicht, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir jetzt noch ganz lang die Haare kämme und Haarspray und Schaumfestiger und was weiß ich, dauert länger einfach. Also ich mache ja einfach einen Zopf, dann mache ich das schnell, dauert auch nur eine Minute und dann das drüber dauert nur 2 Minuten oder so. Ich komme ja eh nicht aus den Federn und wenn ich dann das noch machen müsste, dann würde ich ganz zu spät kommen.
Warum trägst du ein Kopftuch?
Wenn man mich jetzt fragt, ohne jetzt auf die Religion oder so einzugehen, einfach, weil es meine Persönlichkeit betont, weil ich mich so wohler fühle, das ist der Hauptgrund. Ich bin natürlich auch damit aufgewachsen. Meine Mutter ist Deutsche, deswegen habe ich beide Seiten mitbekommen und habe mich dann auch bewusst dafür entschieden, weil es mir auch einfach mehr zusagte, ja.
Also ziehst du ja wahrscheinlich auch nicht einfach jedes Tuch um.
Ja klar, man guckt natürlich auch, ob es zu den Sachen passt und farblich muss natürlich auch abgestimmt sein auf das Outfit und so. Kommt halt drauf an, wohin man geht. Jetzt, wenn man jetzt irgendwie auf eine Feier geht oder sowas, dann zieht man halt irgendwas mit Glitzer an oder sowas. Und wenn man jetzt irgendwie nur in die Schule geht, irgendwas Normaleres in Anführungszeichen und dann, ja.
Wie viele Kopftücher hast du?
Ich weiß nicht, genauso wie andere, denke ich mal, Oberteile haben, hat man dann auch Kopftücher ein paar Stück zu Hause.
Wo kaufst du die denn?
Es gibt ja genug Kopftuchboutiquen und Bazaars gibt's und im Ausland und manchmal kann man die auch bei Karstadt oder sowas finden unter Halstüchern. Ja, eigentlich überall, wo man irgendwas zusammenfindet.
Würdest du sagen, das Kopftuch ist ein religiöses Symbol für dich?
Auch. Unter modischen Aspekt hat man es ja natürlich auch. Ich meine, mir kann niemand erzählen, dass er das jetzt einfach nur so windet, weil es jetzt Religion ist und dass er sich nicht damit schön finden möchte oder sowas. Deswegen denke ich, dass das für jeden nicht nur einen Grund hat.
So richtig schöne, volle, schwarze Haare sehen ja auch toll
ja,
aus.
Ja, klar. Genauso wie das schön aussieht, sieht das auch schön aus.
Aber die würdest du nicht teilen?
Nö.
Wie viele Mädchen tragen ihr Kopftuch freiwillig wie Merve und könnten es jederzeit absetzen? Und wie viele werden mehr oder weniger gezwungen? Kein Lehrer und keine Lehrerin weiß es. Kein Beamter des Verfassungsschutzes ahnt es. Emil Algan hat eine ganz private Schätzung.
Wenn es eigentlich heißen könnte, ihr müsst dieses Kopftuch gar nicht tragen. Es ist nicht göttliches Gesetz. Ihr habt die Freiheit, auch das Kopftuch abzusetzen, ohne jetzt mit schrecklichen Konsequenzen zu rechnen, würden es bestimmt mindestens 50% der Mädchen und Frauen machen. Weil es ist auch nicht jedem angenehm, sich zusammenzureißen und mit dieser Kopfbedeckung rauszugehen. Man braucht ja dafür auch Mut.
Aber andererseits sind es auch gerade die Emanzipierten unter den Muslimas, die ein Kopftuch tragen. Frauen, die sich zum Islam bekennen und die glauben, dass Allah ihnen eine besondere Rolle zugedacht hat. Die aber selbst bestimmen wollen, worin diese Rolle bestehen soll. Und die sich ganz vorsichtig zu organisieren beginnen, wie Heide Österreich weiß.
Die Gruppen, die sagen, wir wollen eine andere Art von Islam, wir wollen uns die Quellen ganz genau angucken, wir wollen uns überlegen, was gilt eigentlich heute davon und was nicht. Diese Gruppen sind ja klein und geradezu klandestin. Also es gibt ein Netzwerk im Internet oder es gibt so eine Gruppe, die heißt Huda, die haben so eine Zeitschrift, da wird sowas erörtert. Da haben sie mal eine Ausgabe gemacht zu Islam und Frauen. Und da waren die meisten Beiträge gar nicht namentlich gezeichnet, weil das so ein heißes Thema ist und so ein schwieriges Gebiet innerhalb der muslimischen Community, dass die da sehr zögerlich mit rausrücken.
Offenbar herrscht in der muslimischen Gemeinschaft bei diesem Thema Angst. Und diese unterschwellige Furcht schürt den Argwohn in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Muss man nicht die Mädchen und Frauen beschützen vor den Fundamentalisten?
Doch selbst von absolut weltoffenen Menschen muslimischer Herkunft wird dieser Argwohn inzwischen mit einem Gegenargwohn beantwortet. Die Anti-Kopftuch-Kampagne scheint für sie Teil einer Anti-Islam- oder Anti-Türken-Haltung zu sein. Im deutsch-türkischen Kabarett zum Beispiel wird der Streit um das Kopftuch mit Vorliebe aufgespießt. In einem Atemzug wird dann zum Beispiel nicht selten die CDU-Chefin Angela Merkel genannt, obwohl die sich bei diesem Thema gar nicht sonderlich profiliert hat. Wohl aber in der Diskussion um die Aufnahme der Türkei in die EU. Im Programm des deutsch-türkischen Kabarettisten Django Asyl gehört das alles zusammen.
Ja, aber diese Merkel ist gefährlich für Deutschland. Aber sie ist gegen alles. Ja, Frau Merkel ist gegen alles. Ja, jetzt ist sie gegen Zuwanderung, weil sie sagt, nein, dann kommen Fremde. Hey, dann will sie auch nicht Türkei in EU? Ja, will sie nicht Türkei in EU? Ist sie extra gefahren nach Türkei und hat gesagt, ja, bleib daheim. Ja, hat sie gesagt, zu Türkei kannst du haben privilegierte Partnerschaft. Ja, das ist wie Homo-Ehe. Ja, sagst du mal, zu Türke willst du Homo-Ehe. Na, jetzt ist sie auch gegen Kopftuch. Na, ist sie gegen Kopftuch. Ja, Frau Merkel sagt, mit Kopftuch muslimische Frau in Deutschland macht Parallelgesellschaft. Ja, aber jetzt mit neue EU, jetzt kommen Frauen aus Polen und Tschechien, da hast du horizontale Gesellschaft. Ja, Frau Merkel sagt, Kopftuch ist Sache von Fundamentalist. Weil im Winter meine Mutter auch trägt Kopftuch. Ja, jetzt ist sie Halbjahresfundamentalist, oder was? Ja, wenn ich mal treffe Frau Merkel, dann ich sage, Angela, solange du selber das Gesicht wie Bernhardiner mit Kreislaufschwäche, dann musst du nicht tragen Kopftuch, musst du tragen Flyer. Schon damals, Jesus hat gesagt, schau nicht auf Kopftuch von deinem Nachbar, solange du selber das Tuch auf deinen Tisch. Oder so ähnlich.
Django Asyl macht sich lustig über die scheinbaren Islamkenner, die glauben, sie wüssten, was Kopftuchtragen bedeutet und wer es wann aufzusetzen habe. Gebildete Moslems wissen, dass das niemand weiß. Im Koran geht es in gerade mal 2 von über 6000 Versen um die Verschleierung der Frau.
Sure 24, Vers 31. Und sage den gläubigen Frauen, sie sollen den Blick niederschlagen und ihre Keuschheit wahren, und ihre Zierde nicht zeigen, außer dem, was davon sichtbar ist. Und sie sollen ihre Tücher über ihren Kleiderausschnitt ziehen und ihre Zierde niemandem zeigen, außer ihren Ehemännern, ihren Vätern, Schwiegervätern, ihren Söhnen, Stiefsöhnen, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und ihrer Schwestern, den Frauen, mit denen sie Umgang haben, den Leibeigenen, den mit ihnen lebenden Männern, die Frauen nicht mehr begehren, und den Kindern, die noch kein Verlangen nach Frauen haben. Sie sollen den Boden nicht mit den Füßen schlagen, um verdeckten Schmuck bemerkbar zu machen. Kehrt alle reumütig zu Gott zurück, ihr Gläubigen, damit ihr Erfolg erzielt. Sure 33, Vers 59. O Prophet, sage deinen Frauen, Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen einen Teil ihres Überwurfs über sich herunterziehen. So werden sie eher erkannt und nicht belästigt.
Bettina Gräf vom Berliner Zentrum Moderner Orient kennt diese Verse. Aber sie sagt, man muss noch mehr lesen.
Es gibt zum einen den Koran, die Offenbarung, dann gibt es die Aussprüche des Propheten, die gleichwertig gelten. Also beides sind Hauptquellen für die islamische Lehre. Und in den Aussprüchen des Propheten, die heißen Hadith, gibt es eben Hadithe, eigentlich ja Ahadith, aber im Deutschen eben Hadithe, wo der Prophet sich dann, wo er dann zum Beispiel sagt, zu seiner Schwägerin, die kommt herein und hat ein durchsichtiges Gewand an, wo er dann sagt, also Frauen sollen ab der Pubertät ihren ganzen Körper bedecken und ihre Hände und ihr Gesicht darf zu sehen sein. Und es gibt einen anderen Ausspruch von seiner Lieblingsfrau Aisha, die sagt, die Frauen müssen, wenn sie in der Öffentlichkeit, also ist es jetzt nicht wörtlich, aber wenn die Frauen in die Öffentlichkeit gehen, sollen sie sich etwas umhängen, damit sie in der Öffentlichkeit erkannt, aber nicht belästigt werden.
Bettina Gräf betont, auch bei Mohammed ist weder vom Kopf die Rede, noch von Haaren oder dem Hals. Die vermeintliche Kopftuchpflicht sei eine Konstruktion. Sie beruhe auf einem Umkehrschluss aus der Freigabe von Gesicht und Händen für die Blicke der Umwelt.
Eine andere heilige Schrift dagegen gibt ganz klar Anweisungen zum Tragen des Kopftuches. Die Bibel.
Paulus, erster Brief an die Korinther, Elftes Kapitel: Verschleierung der Frauen. Ich möchte aber, dass ihr wisst, dass das Haupt jeden Mannes Christus ist. Haupt der Frau ist der Mann, und Haupt Christi ist Gott. Jeder Mann, der bedeckten Hauptes betet oder prophetisch redet, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die bei unverhülltem Haupte betet oder prophetisch redet, entehrt ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe wie eine Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, soll sie sich die Haare abschneiden lassen. Ist es aber schimpflich für eine Frau, sich die Haare abschneiden oder sich scheren zu lassen, so verhülle sie sich ihr Haupt.
Dieses Paulus-Zitat haben Frauen aus dem Raum Nürnberg aufgegriffen, die schon vor 15 Jahren mit einer Wanderausstellung Kopftuchkulturen aufgebrochen sind und mittlerweile 40 deutsche Städte bereist haben. Ihre Ausstellung zeigt Fotos von Frauen mit Kopftüchern aus aller Welt, von Franken über Indien bis Bolivien. Sie präsentiert Puppen in Trachten, zu denen immer auch ein Kopftuch gehört. Für die Soziologieprofessorin Gabi Franger ist das Kopftuch ein Kleidungsstück, das Frauen aus fast allen Kulturen der Welt verbindet.
Erstmal so vom Anschauen hin, Frauen in allen Kulturen tragen Kopftücher. Sei es bei der Arbeit, gerade in bäuerlichen Kulturen, sei es um besondere Festlichkeiten auszudrücken, sei es auch um religiöse Haltungen auszudrücken. Und das verbindet erstmal. Und zum Zweiten verbindet durchaus also auch diese patriarchalische Seite des Kopftuches Frauen. Das heißt, dass immer wieder, seit wir denken können, Männer versucht haben, durch Kleiderordnungen auch Frauen in eine bestimmte Richtung zu drücken. Sei es jetzt, dass sie sich verhüllen sollen oder dass sie sich nicht verhüllen sollen. Und Frauen haben in allen Epochen der Geschichte auch immer wieder es geschafft, trotzdem das Kopftuch für sich zu definieren als Schmuck und als ein positiver Ausdruck ihrer eigenen Identität.
So war es auch in der Geschichte des Christentums. Paulus hatte zwar den Korintherinnen und manch anderen erst erklären müssen, dass sie sich vor Gott bedecken sollten. Bei der Arbeit hatten sie Kopftücher schon aus Tradition getragen. Einmal bekehrt, gingen aber zumindest in ländlichen Gebieten viele Frauen bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts nur mit bedecktem Haupt in die Heilige Messe. In Religionsgemeinschaften wie den Hutterern tragen bis heute alle Frauen ein Kopftuch, weil sie ihr Leben Gott weihen. In allen ländlichen Trachten des Abendlandes trug die ehrbare Frau auch unabhängig vom Glauben ein Kopftuch, als Schutz vor Sonne, Wind und Wetter, aber auch um sich für Dorffeste zu schmücken, mit oft farbenfrohen und reich verzierten Tüchern. Stets war das Kopftuch aber auch Schutz vor unangemessenen Blicken und sogar noch weitergehenden Begehrlichkeiten der Männer, betont Gabi Franger.
Vielleicht kennen Sie ja noch dieses Sprichwort, wenn man heiratet, dann kommt die Frau unter die Haube. Und das ist genau dieser Hintergrund. Die verheiratete Frau trägt eine Haube und das hat sie praktisch bis Anfang des 20. Jahrhunderts getan. Die Frau, die was auf sich hielt, sozusagen.
Übrig geblieben ist von dieser Tradition bis heute die Ordenstracht der Nonnen.
Im Grunde war, dass Nonnen eine Haube tragen können, ein Emanzipationsakt. Sie haben damit nämlich praktisch deutlich gemacht, dass sie verheirateten Frauen gleichgestellt sind, dass sie also eine Ehe mit Christus eingehen und dass sich eben auch ausdrückte, dass sie eine Haube tragen durften.
Als die Ausstellung Kopftuchkulturen entstand, war das Kopftuch allerdings aus den modernen europäischen Gesellschaften weitgehend verschwunden. Meist trugen es nur noch alte Frauen. Die Kinder kannten es kaum noch aus eigener Anschauung, sondern fast ausschließlich aus dem Märchen. Da trugen es Hexen, die oft angsteinflößend waren. Die Museumspädagogin Elisabeth Bahler war deshalb überrascht, wie oft sie sich bei den Recherchen für die Ausstellung auf alten Familienfotos selber mit Kopftuch wiederfand. Und wie modern sie sich einst gefühlt hatte, als diese Aufnahmen entstanden.
Das fing ja an mit Fahrradlieberfrisuren und transparenten Kunststofftüchern, die man dann kunstvoll darüber drapiert hat. Das ging dann weiter bis in die Zeit des Existenzialismus, wo man dann mit schwarzen, selbstgestrickten, langen Schals sich also geheimnisvoll umhüllt hat und also den Schal also nicht nur um den Hals, sondern eben auch um den Kopf drapiert hat. Es gibt viele Modebewegungen, die man mitgemacht hat, ohne sich eigentlich bewusst zu sein, dass das Kopftücher waren.
Beim Blättern in alten Modezeitschriften hat Elisabeth Bahler festgestellt, dass das Kopftuch immer da war. Im Nationalsozialismus war es der Schmuck der arbeitsamen und gebärfreudigen deutschen Frau. Trotzdem wurde es weder damals noch später als Nazi-Symbol verstanden.
Wenn jetzt in der Kriegszeit Kleider, Stoffe ja wahrscheinlich das letzte aller Probleme war, haben junge Mädchen dann trotzdem versucht, sich mit irgendeinem Stück farbigen Stoff auch ja eine Schleife zu binden oder ein Kopftuch aufzusetzen, sodass auch nach der Kriegszeit dann in Modeblättern zu finden ist, dass es eine regelrechte Renaissance des Kopftuches gibt, wo dann in Texten steht, dass also das Kopftuch die malerische Umrahmung des Gesichts darstellt, dass es ja auch Tipps gibt, wie man sich kleiden soll am Abend mit einem Schleier, den man dann nur über den Kopf legt. Am Nachmittag geht man mit dem Turban aus und am Morgen bindet man ein Tuch als Schleife mit einem Knoten auf der Stirn, wie man es letzten Endes auch von den Trümmerfrauen her gewohnt ist, dieses Bild.
In den 60er Jahren stieg das Kopftuch dann nochmal auf zum Accessoire der eleganten Dame. Vogue brachte eine Fotostrecke von Helmut Newton mit den schönsten Frauen der Epoche. Alle hatten die Haare umhüllt mit edlen Tüchern. Angefangen bei Filmdiven wie Grace Kelly, Brigitte Bardot und Jeanne Moreau.
Audrey Hepburn, ja, da denke ich sofort an Cabrio und an Geheimnis, an die wunderbare verhüllte Frau, die also so im offenen Auto sitzt mit der großen Sonnenbrille, also sich ein bisschen versteckt, aber dann sehr sympathisches, anziehendes Wesen dann auch darstellt. Jackie Kennedy ist bekannt für ihr Fasoletto oder wird sehr oft auch mit Kopftüchern abgebildet. Und das Fasoletto bedeutet, das ist statt einen Sonnenhut zu tragen, ein Tüchlein aufzusetzen, um die Haare am Strand von dem Einfluss der Sonne zu schützen.
Thursday. Die patente Hausfrau.
Na, also habe ich Freunde, die sagen, das war die erotischste Frau, die sie jemals kannten, weil das war so eine patente Frau, die aber dann doch in ihrer Sauberkeit schon fast wieder erotisch gewirkt hat. Queen Elizabeth, da habe ich einen sehr schönen Artikel in Zeitschrift gefunden, wo steht, das immerwährende Kopftuch der Queen Elizabeth, also diese ganze königliche Familie, die sehr stark natürlich mit Tradition und Pferdesport und überhaupt sportlicher Betätigung verbunden ist. Und die Kombination des am Kinn gebundenen Kopftuchs mit dem Mantel und der Handtasche, also jedes Jahr immer wieder Einzug in die Mode hält. Und mehr in dieser traditionellen Weise, die eben von der königlichen Familie einen Einfluss hat.
In der westlichen Welt haben die 60er Jahre die Wende gebracht. Die Kopfbedeckung verschwand generell aus dem öffentlichen Leben. Männer legten ihre Hüte ab und Frauen ihre Kopftücher. Ins Bewusstsein des westlichen Fernsehpublikums kam die Kopfbedeckung dann wieder mit der Revolution im Iran 1979. Turbantragende Ayatollahs im Kaftan zwangen die Frauen unter den Chador und zurück an den heimischen Herd. Seitdem gilt das Kopftuch, besonders wenn es von Muslimas getragen wird, nicht nur vielen Feministinnen als Symbol der Unterdrückung und der Reaktion.
Dabei ist die Realität in den islamischen Ländern viel unübersichtlicher, erzählt die Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf vom Zentrum Moderner Orient. In Ländern wie Iran oder Libanon tragen Frauen zwar das Tuch, aber auch hochhackige Schuhe und jede Menge Schminke. Sie verhüllen ihre Reize und betonen sie zugleich. In der Türkei ist es gerade das konservative Establishment, das ein jahrzehntealtes Kopftuchverbot verteidigt. In Behörden und Schulen, an Universitäten, bei Gericht oder in anderen öffentlichen Institutionen darf niemand ein Kleidungsstück tragen, das als religiöses Zeichen interpretiert werden könnte. Gegen dieses Verbot wettern heute fundamentalistische Geistliche und der streng islamische Premierminister Erdogan. Der darf seine Frau auf keinen Staatsempfang mitbringen, weil sie ihr Kopftuch nicht ablegen will. Gleichzeitig streiken aber auch immer mehr junge Leute für das Recht aufs Kopftuch, erzählt die Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf.
Da gab es in den 90er Jahren dann dieses Verbot an den Universitäten von Kopftüchern, langen Bärten, langen Haaren für Männer und Ohrringen für Männer. Also wurde nicht nur als religiöses Symbol verboten, sondern so eine ganze Palette von Dingen, die offensichtlich dem Staat unheimlich waren. Und da kommt auch wieder ein anderes Moment, nämlich dieses Protestmoment oder Widerstand gegen das Establishment. Jetzt erst recht, natürlich tragen wir die Kopftücher. Wir lassen uns von euch nicht vorschreiben, wie wir uns zu kleiden haben.
Auf der Straße, in Parks oder Cafés tragen heute in der Türkei immer mehr Frauen wieder ein Kopftuch. Bettina Gräf interpretiert das als einen Aufstand nicht nur gegen das heimische Establishment, sondern auch gegen die tatsächliche oder vermeintliche kulturelle Vorherrschaft des Westens gegenüber dem Islam.
Es gibt eine sehr starke Tendenz, dass man dagegen ist, dass die Frauen ihren Körper verkaufen müssen, dass sie nur Karriere machen können, wenn sie sich eben in einer bestimmten Art und Weise kleiden, dass es dieses Modediktat gibt und dass es sehr materialistisch ist. Also das ist so eine Mischung, was jetzt alles unter dieses Anti-Westliche gepackt wird und dass man sich dagegen wehrt und extra das Kopftuch. Also man will mehr Gerechtigkeit in Palästina und in der Welt. Und das geht gegen Amerika und das hat in irgendeiner Art und Weise was mit Islam zu tun. Also auffällig ist es im Israel-Palästina-Konflikt, gibt es so eine Islamisierung des Ganzen. Also unsere Brüder und Schwestern in Palästina leiden und wir solidarisieren uns mit ihnen. Deswegen tragen wir Kopftuch und essen kein McDonald's-Food und dann wird es auch wirklich zum religiösen Symbol oder zum politischen Symbol oder zum meinetwegen sozialen Symbol. Oder man sagt, wir gehören zu denen, die sich nicht verkaufen, die sich nicht vermarkten und wir werden aber trotzdem was. Also so eine innere Reinheit und ein sehr großes Selbstbewusstsein. Und vielleicht auch wirklich mit dieser Idee, dass man dem was entgegensetzen kann. Sinn und Kraft und Gottgefälligkeit.
Eine islamische Popkultur nennt Bettina Gräf diese Haltung. In ihr kommt viel zusammen. Ein bisschen Rebellion gegen die Eltern, ein bisschen Globalisierungskritik und ein bisschen weibliche Selbstbehauptung. Auf all das legt auch Merve aus Berlin-Kreuzberg viel Wert.
Würdest du dich einem Mann, wenn du ihn geheiratet hast, unterordnen?
Nein, auf keinen Fall. Das wäre wirklich das Letzte, was man überhaupt tun könnte.
Ist das eigentlich was Ungewöhnliches oder kennst du viele, die so ähnlich denken wie du?
Also aus der älteren Generation kenne ich sehr, sehr wenige, die so sind. Aber jetzt in meiner Generation sind eigentlich die meisten der Meinung, dass sie irgendwie jetzt die Heirat oder sowas total zurückstellen und nicht danach gehen, sondern wirklich erstmal Karriere, Job und diese ganzen Sachen.
Würdest du dich als emanzipiert bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall.
Woran machst du das fest?
Na, auf jeden Fall, weil man die Unabhängigkeit sucht und ja, man sich halt nicht mehr mit der Hausfrau identifiziert, sondern genau wie alle anderen nach Karriere strebt und nach einer freien Persönlichkeit. Ja, das ist eigentlich das, was ich unter Emanzipation verstehe.
Was möchtest du denn mal beruflich machen?
Also mein Traum wäre, Psychologie zu studieren und vielleicht auch irgendwie selbstständig zu werden.
Wenn du einen Spitzenjob angeboten bekommen würdest, mit der Option, aber nur ohne Kopftuch?
Das glaube ich nicht, weil das war irgendwie Selbstverrat, dass man dann für einen Job oder für die Karriere etwas von sich selbst aufgibt. Das wäre dann auch nicht das Wahre.
Das Kopftuch ist für Merve ein Symbol ihrer Identität, im Moment jedenfalls. Dass Mädchen wie sie sich dafür gerade dieses Kleidungsstück aussuchen, liegt für Heide Österreich auch an der deutschen Gesellschaft, die die Einwanderer nie wirklich willkommen geheißen hat.
Das hat ganz viel damit zu tun, dass es oft die zweite oder dritte Generation ist, die hier lebt, die zum Teil auch eingebürgert ist, die hier aufgewachsen ist und die aber keinen richtigen Platz gekriegt hat sozusagen in der Gesellschaft. Also in den Schulen ist klar, das ist die Türkin oder das ist die Marokkanerin, obwohl die Frau vielleicht dreimal in ihrem Leben in Marokko war oder vielleicht gar nicht. Das heißt, sie haben wenig Anerkennung. Was daraus folgt für die ist, glaube ich, so eine Art von Besinnung darauf, auf Dinge, die ihnen eigentlich eine Identität geben können. Und die religiöse Identität als Muslimin, die ist dafür wie geschaffen, natürlich. Denn da ist das eigene mit drin, es ist, hat aber gleichzeitig sozusagen einen weltweiten Konnex. Also man ist Teil noch von was viel Besserem als dem Deutschen oder dem Westlichen, sondern etwas, was etwas Weltweites ist. Und es kann natürlich so eine Art Leitfigur geben.
Kurioserweise sind viele Mädchen darin lange Zeit gerade von den deutschen Vorkämpfern für eine multikulturelle Gesellschaft bestärkt worden. Ein gefundenes Fressen für einen Kabarettisten wie Schnasi Dickmann.
Alle meine Töchter sind in Deutschland geboren, aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Sie sind modern erzogen, westlich aufgeschlossen, emanzipiert in jeder Hinsicht. Kurz perfekt Abbild ihres Vaters. Und dann obwohl ihre deutschen Lehrer immer gegen die Verwestigung meiner Tochter gekämpft haben. Schon in der Grundschule fing das an. Fräulein Ebert, die Klassenlehrerin meiner älteren Tochter, Fersen, rief mich an, ganz aufgeregt, Herr Dickmann, Ihre Tochter Fersen will ihr Kopftuch im Unterricht nicht aufbehalten. Sie heult und reißt immer wieder das Kopftuch runter. Was soll ich nur machen? Ich bin ganz verzweifelt. Ich habe Fräulein Ebersten erklärt, dass meine Tochter Fersen überhaupt kein Kopftuch besitzt, sondern nur einen Regenmütze und einen Schirm. Da wurde Fräulein Ebert aufgeregt als vorher. Aber Herr Dickmann, Fersen, eine kleine Moslemin ohne Kopftuch, da verliert die kleine Fersen ihre religiöse Identität. Herr Dickmann, tun Sie doch was, ich bin ganz verzweifelt. Langsam wurde jetzt nicht ganz verzweifelt. Fräulein Ebert, keine meiner Töchter trägt Kopftuch. Noch nicht einmal meine Frau. Sogar meine Mutter in Schakelgemisch trägt kein Kopftuch. Niemand trägt Kopftuch von uns. Kapiert? Aber Herr Dickmann, wissen Sie dann, was Ihre Tochter antun fest und eine kleine Muslimin ohne Kopf und da verliert fest, da fehlt der Fest und der Kleine, der Heimat hier bezug. Herr Dickmann, ich habe heute früh der kleine Fest und das Kopf so 8-mal wieder aufgesetzt. Beim 9. Mal hat sie mir gewissen. Ja, gewissen. Meine Kollegen und sind sehr verzweifelt. So vorbildlich. So bemüht sind deutsche Lehrer, wenn es um die Bewahrung der religiösen Identität heranwachsender muselmanischer Minderheiten in Deutschland geht. So vorbildlich. Das Kopftuch hat Fräulein Ebert übrigens für kleine Personen extra gekauft. In ihrer Verzweiflung. 2 Tage nach diesem Anruf kam dann die Kindergartentante meiner jüngeren Tochter Nessin zu Hause besucht. Frau Lindemeyer, Herr Dickmann, Ihre Tochter Nessin hat heute früh in Saschas Lego-Buschbrot gebissen. So etwas habe ich nicht gedacht. Das ist viel besser als in der Land von Fräulein Ebert. Dann habe ich Frau Lindemeyer gefragt, ob sich Saschas Eltern beschwert hätten, ob ich das Lego-Buschbrot ersetzen soll. Verstehen Sie denn nicht, Herr Dickmann, Lego-Busch ist aus Schweinefleisch. Nessin ist eine kleine Muslimin, da ist Schweinefleisch, eine Todsünde. Herr Dickmann, ich bin ganz verzweifelt. Ich habe dann die arme Frau beruhigen wollen, aber sie ließ sich nicht beruhigen. Frau Lindemeyer, ich habe auch schon mal Leberwurst gegessen. Sie doch bestimmt ebenfalls. Ich bin aber katholisch. Und Sie sind Erwachsene, Ihnen kann ich auch nicht das Rauchen verbieten. Wenn Sie rauchen wollen, können Sie rauchen, die kleinen Nessin aber nicht. Was? Rief meine Frau, die gerade vom Einkaufen zurückkam. Meine Tochter ist im Rauch? Im Kindergarten? Sie ist schlimmer, Frau Dickmann, sie ist Leberwurst. Können Sie vorstellen, Leberwurst? Das ist aber eine Hölle. Daheim, zu Hause, wird dieses undankbare Kind keine Leberwurst. Leberwurst der andere, der Tempel schlägt. Schnazi, Mama, sie will ganz verzweifeln. Meine Frau Emine und Frau Lindemeyer haben sie am Ende weinend umarmt. Ich habe mir unsere Tochter Nessin geschnappt. Wir sind was Leckeres essen gegangen. Ich glaube, das war Gyros. Oder Currywurst. Ach, jedenfalls etwas total Verbotenes.
Wer sich integrieren will, ist ständig neuen, oft wechselnden Erwartungen ausgesetzt. Wenn sich Einwanderer denen entziehen, enttäuschen sie zwar oft das Aufnahmeland, aber sie tun unter Umständen instinktiv genau das Richtige. Der Ethnologieprofessor Thomas Hauschild berichtet von Studien zur Gesundheit von Immigranten, die ein verblüffendes Ergebnis zutage fördern. Gerade diejenigen, die in jungen Jahren relativ lange unter sich bleiben und sich gegenüber der Mehrheitsgesellschaft abschotten, werden später im Durchschnitt seltener krank als die, die sich sehr schnell integriert haben.
Das ist eine Übergangsphase und da kann man, glaube ich, sehen, dass Ghetto-Situationen in der Gruppe sich stärken, sich nochmal selber stigmatisieren, sich herstellen zur deutschen Orientalin, dass das sehr hilfreich sein kann. Ich würde aber sagen, dass die Art, wie der Schleier kreativ benutzt wird von jungen Frauen in Frankreich und in Deutschland heute, dass das auch zeigt, dass das nicht nur jetzt immer der Ausfluss ist von autoritären Familien, Familienstrukturen oder aber ein islamistisches politisches Bekenntnis, sondern dass der orientalische Hintergrund, der islamische Hintergrund, dass das nochmal betont werden muss, um sich hier voll integrieren zu können. Ich glaube nicht, dass es Integration gibt, wenn man sich selber runterspielt. Integration funktioniert nur, wenn Menschen auch sich gegenseitig klar machen, wer sie eigentlich sind und was sie so alles für Potenziale haben. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit solchen kulturellen Phänomenen, dann weiß man, dass sich solche Dinge dann oft erstaunlich schnell wieder aufweichen.
Emel Algan hat sich mit der Hutmacherin zusammengetan, weil sie eine Alternative zum Kopftuch sucht. Sie hat sogar schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, den Kopf nicht mehr zu bedecken. Aber wenn man ihr das Kopftuch verbieten würde, wäre das schrecklich für sie.
Ich bin einfach damit aufgewachsen. Es ist zur Gewohnheit geworden und Gewohnheiten geben auch Sicherheit. Also wenn mich jemand jetzt zwingt, du darfst ab morgen nicht, das würde unheimlich viel negative Energie in mir auslösen. Also mir selbst gegenüber in Form von Selbstzweifeln und Unsicherheiten und Komplexen, aber auch Hass dem anderen gegenüber, der mich dazu zwingt.
Wenn sie Lehrerin werden wollte in Deutschland oder überhaupt Beamtin, dann könnte sie bald gezwungen werden, das Kopftuch abzunehmen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Falle der Lehrerin Ludin liegt es nämlich im Ermessen der Bundesländer, die Kopftuchfrage gesetzlich zu regeln. CDU-geführte Länder wie Baden-Württemberg, das Saarland, Niedersachsen und Hessen verbieten Lehrerinnen das Tragen eines Kopftuches bereits. Bayern will bald folgen. Kreuze bleiben dagegen erlaubt, weil sie zur abendländischen Kultur gehören. Viele Muslime und Muslimas empfinden das als diskriminierend. Heide Österreich kann sie verstehen.
Man sagt, ihr seid die von außen und wir sind die innen. Und was ihr da habt, das können wir hier nicht anerkennen. Es ist vielleicht für euch ein religiöses Zeichen, aber für uns ist es irgendwie gefährlich. Deshalb muss es weg. Und wenn wir unsere eigenen religiösen Zeichen trotzdem noch in der Schule haben, dann ist das was ganz anderes. Also das hält diese Grenze von außen und innen aufrecht und akzeptiert überhaupt nicht, dass es Leute gibt, die sind hier geboren und haben diese Staatsbürgerschaft und haben vielleicht trotzdem noch anders aus. Diesen Gedankenschritt, den hat diese Gesellschaft im Ganzen anscheinend noch gar nicht gemacht.
Manche Bundesländer sind allerdings toleranter. Die meisten neuen Länder, aber auch Rheinland-Pfalz und Hamburg, planen keine gesetzliche Vorschrift. Nordrhein-Westfalen zögert noch und überlässt die Entscheidung vorerst den Schulleitern. Berlin hingegen verbannt alle religiösen Symbole aus den öffentlichen Schulen, also auch die jüdische Kippa oder christliche Ordenstrachten. Eine derart konsequente Linie hat sich auch im Ausland bewährt, findet Heide Österreich.
Wenn man sich anguckt, was in Frankreich ist, dann ist es so, dass die Franzosen sagen, wir sind alle französische Bürger und wir haben das Prinzip des Laizismus, das gilt für alle. So, und daraus folgt keine Kippas, keine großen Kreuze, keine Kopftücher. Das ist vielleicht ärgerlich für Muslime, weil die nun mal andere Kleidervorschriften kennen als andere Religionen und auch vielleicht schwer zu schlucken und dann gibt es Demonstrationen dagegen und sie fühlen sich trotzdem diskriminiert und so. Aber es ist eine ganz klare Linie. In Großbritannien ist es so, dass man sagt, wir feiern die Unterschiede, Tony Blair, ihr könnt rumlaufen, wie ihr wollt und wenn ihr Polizistin werden wollt, dann kriegt ihr einen Helm mit einem integrierten Kopftuch und wenn ihr in die Schule geht, könnt ihr euer Kopftuch tragen, gar kein Problem, wir anerkennen die Unterschiede, weil sozusagen wir sind alle Briten und wir sind eben unterschiedlich.
In Deutschland bestand die Toleranz lange Zeit darin, dass Kopftuchträgerinnen einfach ignoriert wurden. Aber in Vierteln wie Berlin-Kreuzberg, wo ein Drittel aller Menschen aus dem Ausland stammt, ist das auf Dauer schwer durchzuhalten. Vor allem dann, wenn in den Nachrichten dauernd über den Fall der Lehrerin Ludin berichtet wird. Also machten Merves Lehrer das Kopftuch zum Unterrichtsthema.
Da kam es halt zu provokativen Gesprächen auch. Naja, man fühlt sich halt dann auch auf der einen Seite sehr verletzt, weil es ja halt, man greift ja nicht das Tuch an, sondern man greift ja dann auch die Persönlichkeit mit an. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ich finde es nicht gut, dass du das auf den Kopf trägst, dann ist es dasselbe, als wenn mir jemand sagen würde, ich finde dich nicht gut.
Hast du viele Freundinnen auch ohne Kopftuch oder mehr mit? Wie verteilt sich das so?
Das ist eigentlich total ausgeglichen, mit und ohne.
Da. Bedeutet das was?
Bedeuten? Naja, also man sucht sich ja jetzt nicht die Leute irgendwie aus, weil sie ein Kopftuch haben oder sowas. Mal denkt man halt, ihr habt zwar ein Kopftuch, aber die gefällt mir jetzt überhaupt nicht oder die mag ich überhaupt nicht. Und umgekehrt ist es halt genauso mit denen, die kein Kopftuch tragen. Das ist kein Problem.
In der Mode steht mal wieder eine Renaissance des Kopftuchs an. Nicht nur in der muslimischen Welt. Seit einiger Zeit schicken auch Firmen wie Versace oder Yves Saint Laurent wieder Models auf den Laufsteg, die edle Tücher um den Kopf geschlungen haben. Beim Blick in die aktuellen Kataloge hat die Textilhistorikerin Simone Kemmerich das Gefühl, dieser Trend könnte sich verstärken.
Und das sieht man auch hier sehr schön am Beispiel der Escada-Werbung, die jetzt aktuell derzeit in den Herbstmodezeitschriften gebracht wird, wo also Escada die Frauen auch wieder mit einem Kopftuch versieht. Und das in auch einer so befremdlichen Form, weil man nutzt also hier beispielsweise in dieser Werbung bedruckte, blumenbedruckte Kopftücher, die man mit dicken Stoffen sowie mit einem Pelzmantel kombiniert, also einen dünnen mit einem dicken Stoff. Dazu trägt man einen Schal um den Hals und einen Minirock und Strümpfe. Also hier werden wirklich verschiedene Textilien aus unterschiedlichen Bereichen zusammengewürfelt. Und man könnte auch hier von dem absoluten Stilbruch erzählen. Das heißt, man nimmt verschiedene Dinge aus anderen Stilen und kombiniert sie zu einem neuen. Und das macht Escada hier quasi als Aufschrei zu dem, was Escada früher war, nämlich eine Marke, die der reicheren, etwas älteren, konservativen Frau zugeschrieben war, wo man jetzt gerne jung, dynamisch und auch straßennah, menschennah sein möchte.
Nicht alles, was Designer entwerfen, wollen Frauen auch anziehen. Vielleicht ist es nur ein Versuch, das Image einer in die Jahre gekommenen Marke aufzupeppen. Aber wenn eine Firma so etwas probiert, dann überlegt sie sich genau, wie sie das macht.
Escada hat eigentlich das genommen, was auf der Straße bereits sichtbar ist. Also es gibt auch in den Musikclips als natürliche Variante, diese Baseballkappe ist schon etwas länger jetzt out in den letzten 2 Jahren. Man trägt die Mütze, man trägt das Kopftuch. Also man hat da Varianten, die als selbstverständlich einfach bei der Jugend aufgenommen worden sind wieder.
Dieser Trend ist auch den Macherinnen der Kopftuchausstellung in Nürnberg aufgefallen. Und Elisabeth Bahler hat noch etwas festgestellt. Wie einst im alten Ägypten sind es auch jetzt wieder Männer, die das Kopftuch für sich entdecken.
Und zwar hat es irgendwie mit Motorradsport zu tun, aber auch mit der Rap- und Hip-Hop-Bewegung. Also es kommt irgendwo auch aus der Ghetto-Bewegung in Amerika. Es gibt ja 2 ganz große Gruppen, was ich festgestellt habe. Das eine sind diese kleinen Tücher, die sich aus der Cowboy-Ära ableiten, also mit so Indigo-Muster bedruckt, schwarz-weiß oder rot-weiß und so weiter, die von Stirnbund bis zu Mundvermummung, also beim Motorrad getragen werden können und dann immer sehr verwegen, sehr sportlich, sehr, ja, sehr männlich wirken, dass dann natürlich diese Ghetto-Bewegung, meine ich, das sind so die Tücher der Hispanics, das sind so netzartige Tücher, die ziemlich lang sind, die dann auch ja auf jeden Fall immer sehr provokant wirken, in der Art, wenn sie sehr streng um die Stirn gebunden werden. Dann geht das alles ja irgendwo auch auf diesen Piraten-Look zurück und es wäre ja interessant, wie weit zum Beispiel Johnny Depp als Pirat in dem Film Fluch der Karibik, wie weit er vielleicht die ganze Industrie auf Gang bringt, dann eben in dieser Weise auch Accessoires anzubieten.
Einer der bekanntesten Kopftuchträger der Welt ist der amerikanische Rapper Eminem. Eminem ist weiß und hat damit eigentlich die falsche Hautfarbe für seinen Beruf. Also musste er sich besonders anstrengen, um anerkannt zu werden. Er sang Texte, die so obszön waren, dass seine CDs in den USA als jugendgefährdend eingestuft wurden. Er schimpfte auf Schwarze und Schwule. Auf die Bühne und zu Preisverleihungen kam er mit Kopftuch. Und kurz nach dem 11. September tanzte er als Osama bin Laden durch eines seiner Videos. Natürlich hat er später erzählt, dass das nur ein Spaß war. Bis heute hat Eminem weit über 40 Millionen CDs verkauft und zahllose Preise eingeheimst. Von Grammy über Echo bis zum Oscar.
Was Eminem macht, fällt auf und ist doch nicht neu. Schon die Beatles haben die Trachten und Gesänge buddhistischer und hinduistischer Mönche verpoppt. Punk- und Gothic-Rocker haben das Kreuz zum Spielzeug ihrer Inszenierung gemacht. Im Zeitalter der globalen Massenkultur bleibt kein Symbol allein das, wofür religiöse oder ideologische Tugendwächter es erklären. Auch das Kopftuch nicht.
Das war ein Stück Stoff. Kleine Kulturgeschichte des Kopftuchs von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Thomas Holländer und Kathleen Gavlich. Regie Rita Höhne. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2004.